Liebe Gemeinde hier in der Parisiusstraße in Köpenick, die ihr heute hier seid, ihr Lieben, die diese Predigt vielleicht etwas später einmal im Netz finden und hören. Wenn wir gerade miteinander gesungen haben, dass alle Völker eingeladen sind, den Herrn zu loben, dann ist das nicht nur ein schöner Gedanke eines Liederdichters, der ja nicht aus unserer Zeit stammt, sondern ursprünglich aus dem Alten Testament. Alle Völker sind aufgerufen, den Herrn zu loben. Und ich möchte uns in dieser Predigt diese Frage einladend zum Nachdenken, zum Bedenken empfehlend vorlegen. Wie ist das mit dem Gottesvolk einerseits und den Völkern andererseits? Dem Gottesvolk und den Völkern Gottes? Ich habe gerade im Kindermoment gesagt, Margret und ich kommen zurück aus einer weiten Welt, aus Fernost, aus Japan, aus Tokio. Eine andere Welt, eine andere Nation, ein anderes Volk mit anderer Kultur, anderer Prägung, anderer Lebenshaltung, unterschiedlicher Arbeitsmoral, unterschiedlichem Verständnis von Gesellschaft und so weiter und so weiter. Und doch sind es Menschen wie wir. Sie sehen ein bisschen anders aus, sie kleiden sich anders, sie sprechen ganz anders als wir. Es macht Mühe, einander zu verstehen, weil schon die Schriftzeichen ja auch andere sind. Aber wenn man sich Mühe gibt, dann kann man einander verstehen. Und die Grundlage des Verstehens ist die Bereitschaft zu erkennen und anzuerkennen, der andere, die andere ist Mensch. Wie du, wie ich. Menschen, dieses Wort gibt es in der Mehrzahl. Die Zusammenfassung aller Menschen, Menschheit, gibt es nur in der Einzahl. Und die Aufteilung der Menschheit in Völker, in Sprachen, in Nationen, die gibt es natürlich nur im Plural in der Mehrzahl. Und auch die Bibel weiß das schon, und zwar ganz am Anfang. In der sogenannten Urgeschichte, in 1. Mose Kapitel 10, wird ausdrücklich gesagt, und zwar vor dem Turmbau zu Babel. Es gibt Völker ganz unterschiedlicher Art. Und das Judentum, das Alte Testament, zählt 70 oder 72 Völker und meint, damit wären alle benannt. Wir haben heute ungefähr 200 Nationen bei den Vereinten Nationen und vielleicht sind dann noch nicht alle Völkersprachen und Gruppen benannt. Aber wir merken, dieses Thema der Völker begegnet schon ganz am Anfang der Bibel. Freilich mit einem Mang in der Bibel und in der Bibel ziemlich oft wird der Begriff von Völkern in der Einzahl benutzt und es wird vom Volk gesprochen, vom Volk Gottes, vom Gottesvolk. Israel, Einheit der Herkunft von Abraham, Einheit des Heilserlebens durch den Auszug aus Ägypten, durch die große Gottestat, Einheit im Bekennen, dass Gott für sie etwas Entscheidendes getan hat. So wie es in 5. Mose 26 als Bekenntnis Israels heißt, Gott hat uns ausgeführt mit starker Hand und hat uns zu seinem Volk gemacht. Das Grundlegende, das Wesentliche der Gotteskindschaft, der Gottessohnschaft, der Gottzugehörigkeit als Volk ist nicht die Abrahamskindschaft. Ist nicht eine biologische Abstammung, sondern schon in der Bibel wird deutlich gemacht, es geht um eine geistliche Einstellung bei der Frage der Gottesbeziehung. Es geht um die Frage, ob mir dieser Gott sozusagen innerlich, biblisch heißt das, im Herzen nahe gekommen ist. Wir alle wissen, wenn es um Beziehungen geht, dann sind da mindestens zwei Parteien, zwei Seiten, zwei Personen gleichermaßen im Spiel. Wenn es also um die Gottesbeziehung von Menschen geht, geht es um Gott auf der einen und Menschen in Einzahl oder Mehrzahl auf der anderen Seite. Und natürlich ist richtige Beziehung, eine gut gelebte Beziehung, immer eine wechselseitige Beziehung. Eine, die von beiden Seiten zueinander trifft und wo beide Seiten gemeinsam, gleichzeitig, wechselseitig Ja zueinander sagen. Das ist schön. Und in der Regel wünschten wir uns das auch für unseren Alltag, wechselseitige, gleichzeitige Bejahung untereinander zwischen Menschen. Dann klappt's mit der Freundschaft, dann klappt's mit der Liebe, dann klappt's auch in der Gemeinde. Nun sind Gott und Mensch nicht gleichrangig. Und man könnte denken, ist das denn ein Problem, dass er der Größere, wir die Kleineren sind, er der Gott, wir die Geschöpfe? Für Liebende, solange sie in der Liebe bleiben, ist das kein Problem. Oder muss das kein Problem sein, dass man mit Gott nicht wirklich auf Augenhöhe ist? Denn der Liebende sieht ja das Du als das Entscheidende an. Und nicht das Ich. Ich komme ja nicht auf die Idee, der ich heute 56 Jahre mit Margret verlobt bin. Wir haben uns zu Allerheiligen, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich gewollt habe und ob es gepasst hat, zu Allerheiligen in einer kleinen Dorfkirche nahe beim Elternhaus meiner Eltern verlobt. Und sind dann beringt, in Anführungszeichen, zum Frühstückstisch gekommen. Für Liebende ist es ja nicht richtig zu sagen, ich bin so ein toller Hecht, deswegen musste sie ja auf mich fliegen. Also wir stellen ja nicht unser Ich in den Mittelpunkt in der Liebesbeziehung, sondern sagen, du warst es. Deine Art, mir zu begegnen, hat mir das Herz aufgeschlossen und hat mich dazu gebracht, dass ich nun die 56 Jahre offiziell mit dir verbunden bin und gerne verbunden bleibe. Und ist das dann nicht auch so mit Gott, dass wir, auch wenn wir nicht gleichrangig sind mit ihm, sagen, Gott, das ist doch gut, dass du uns liebst. Dass du uns das Herz geöffnet hast, dass es deine Zuwendung, deine erlebte, gefühlte, angenommene Nähe ist, dass es die Liebe, die du uns gegeben hast, ist, die eine offene, vertrauensvolle, dankbare Beziehung zu dir ermöglicht. So ist es doch. So steht es doch in der Bibel. Und so ist es doch auch in unseren Gedanken und in unserem Herzen. Und nun eben die Frage dieser Predigt ist, ist Gott nur in der Beziehung zu den Frommen? Ist Gott nur in Beziehung zu denen, von denen man sagen kann oder sehen kann, sie sind Teil des Gottesvolkes? Wie ist das mit Gott und den Völkern? Wie ist das mit dem Gottesvolk und den Völkern? Kann man den Begriff Volk Gottes in die Mehrzahl bringen? Soll man, darf man, kann, muss man sagen, Völker Gottes? Es mag anregend sein, es mag aufregend sein, dass da während in der ganzen Bibel die Einzahl vorrangig vorkommt, am Ende der Bibel, da wo die Geschichte zum Ziel gekommen ist, in der Offenbarung, ausdrücklich der Begriff des Volkes Gottes in der Mehrzahl steht. Glaubt ihr nicht? Wisst ihr nicht? könnt ihr aber lesen. In Offenbarung Kapitel 21, und das ist der Ausgang, und ich bleibe in dieser Verkündigung bei Offenbarung. In Offenbarung 21 wird in den ersten Versen sozusagen in Vorwegnahme dessen, was ab Vers 9 dann kapitellang ausgemalt wird, sozusagen das dritte Bild, das wir hier als Glaskunst auf der Wand haben, die Ewigkeit, das neue Jerusalem. In Kapitel 21 von Offenbarung wird in den ersten paar Versen sozusagen zusammengefasst, vorweggenommen, was dann anderthalb Kapitel lang buchstäblich beschrieben wird in glitzernden, gleißenden Bildern. Und dann heißt es in Offenbarung 21 in Vers 3, ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, ich lese Luthertext, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen und ihr Gott sein. Steht das bei euch auch so? In der Pluralform, in der Mehrzahl? Dann habt ihr noch eine alte Lutherbibel. Mindestens seit 2017 und für Theologinnen und Theologen schon viel länger ist klar, dass hier die Mehrzahl steht als ursprünglicher griechischer Text und vielleicht bewusst und bedacht auch die Mehrzahl stehen soll. Ich habe mein griechisches Neues Testament dabei. Wer sich anschließend an den Gottesdienst mit eigenen Augen überzeugen möchte, kann das gerne tun. Ich gebe zu, die Textüberlieferung der verschiedenen Handschriften ist nicht ganz eindeutig. Aber es ist für uns, die wir uns in Abwägung der überlieferten Texte damit beschäftigen, eigentlich deutlich, da gehört der Plural hin. Und da der Plural zweimal noch im nächsten Kapitel zu finden ist, ist das nicht, wie sagt der Berliner, ein falscher Irrtum vom Text oder von den Übersetzern, hier den Plural zu lesen. Und sie werden seine Völker sein. Also in der Ewigkeit, das Volk Gottes sozusagen aufgeweitet, erweitert in die Völker Gottes. Es sei denn, man sagt, na ja, dieser Plural, diese Mehrzahl ist nicht echt gemeint, sondern will nur sagen, das Volk Gottes setzt sich aus unterschiedlichen Sprachen, Nationen und Völkern zusammen. Das ist sicherlich ein passender Gedanke, der sich schon im Neuen Testament findet. Aber immerhin steht ja hier in Offenbarung 21, Vers 3, sie sind seine Völker und nicht, sie sind sein Volk aus Völkern. Das steht anderswo in der Bibel und auch in der Offenbarung, dass die Menschheit sich aus Völkern, Sprachen, Gruppen und Nationen zusammensetzt. Und es gibt ja noch in Offenbarung 21, Vers 3 einen guten Grund, warum hier die Mehrzahl steht. Denn im ersten Teil des Textes ist ja von den Menschen die Rede. Eine unqualifizierte Mehrzahl, also eine nicht gezählte Mehrzahl, eine Mehrzahl, die in der Zahlengröße offen bleibt. Aber es ist doch klar, in diesen Menschen findet sich die Menschheit wieder. Und dann passt es ja sehr wohl, dass man auch von Gott und den Völkern redet. Und bevor ich auf die Einzelheiten dieses aufregenden oder auch anregenden Gedankens aus Offenbarung 21 komme, sag ich mal vorweg, wenn, wie es in Offenbarung 21, Vers 5 heißt, dann alles neu ist, weil es von Gott neu gemacht wurde. Ist das dann nicht ein schöner Gedanke, zu sagen, da sind womöglich viel mehr auf der neuen Erde anwesend, als wir jetzt sehen, als wir jetzt rechnen, als wir uns jetzt vorstellen können? Jetzt gucken wir auf uns und vielleicht, wenn wir großzügig sind, noch ein bisschen was andere Konfessionen, die in unserer Nähe sind, aber danach gucken wir nicht mehr so genau hin und denken insgeheim, ohne dass wir uns darauf festlegen, ja, wir sind es dann auch, die da oben sind oder auf der neuen Erde hier unten. Und dann könnte allein die Mehrzahlformulierung von Gottes Volk schon sagen, hallo, eng das nicht zu sehr ein. Der große Gott hat nicht wenige um sich, sondern eine große Fülle, eine Mehrzahl, eine Vielzahl. Und dann könnte das, anregend oder aufregend gedacht, ja auch heißen, da sind andere und mehr anwesend in der ewigen Gegenwart Gottes, als wir jetzt, hier und heute, in unserer Gemeinde, in allen christlichen Gemeinden und womöglich in christlichen und sonstigen Religionsgruppen sehen, mehr und andere. Und könnte das nicht hoffnungsvoll, könnte das nicht tröstlich sein für die Einzelnen, wo wir sagen, wäre doch ganz schön, sie würden sich sichtbar bekannt haben, Kinder und Enkel und Freunde und so weiter und so weiter. Und das ist ein guter Gedanke und ein guter geistlicher Wunsch. Aber heißt das, wenn wir nichts sehen, wenn wir sie nicht in unseren Gemeindelisten und vielleicht in überhaupt keiner konfessionellen oder religiösen Liste finden, dass Gott sie dann noch nicht gefunden hat? Und dass Gott keine Beziehung zu ihnen hätte? Vielleicht sind sie ja nur deswegen nicht dabei, weil unsere Art, auch über Gott zu sprechen, den Glauben darzustellen, dem einen oder dem anderen nicht so zusagt und sie das nicht so einladend finden. Und dann haben sie womöglich nicht Nein gesagt zu Gott, sondern, soll ich sagen, nur zu meiner Art, über ihn zu sprechen, ihn zu verkündigen, ihn zu verbreiten. Das könnte doch hoffnungsvoll und tröstend sein für Einzelne und womöglich auch für Kulturkreise und Religionsgruppen, wenn wir sagen, am Ende ist die Wirkung der Liebe Gottes größer als jetzt festzustellen und auszurechnen. Also es geht nicht einfach um die 1,2 Milliarden Christen, die schon den Platz gebucht hätten. Oder was immer ihr davon abziehen möchtet, weil ihr sagt, die sind ja alle nicht engagiert oder so. Nein, es wäre dann genau umgekehrt. Der einladende, der anregende, vielleicht der aufregende Gedanke, den uns der Visionär Johannes am Ende mitgibt, indem er sagt, da werden Angehörige mancher Religionsgruppen sein, wo du es nicht gedacht haben tätest. Da werden Zugehörige von Konfessionen da sein, wo du gedacht hättest, und wo du die Augenbrauen hochziehst und vielleicht die Nase rümpfst. Und dann wärst du schon in einer Haltung, wo du auf ein Podest gestiegen bist und überheblich bist. Und das ist nicht die Art Gottes, auf ein Podest zu steigen und überheblich zu sein. Ganz im Gegenteil. Er steigt herab in Jesus Christus. Und er wird kleiner als ein Mensch. Er beugt sich unter die Menschen. Und könnte sein, diese Art, sich nicht groß zu machen und groß zu fühlen, überzeugt Leute, auch wenn wir es nicht merken. Und wenn das sein könnte, dann könnte ja Johannes uns ein sehr schönes Bild liefern, indem er sagt, siehe da, also er weiß beim ersten Wort, die himmlische Stimme macht deutlich, Geschwister, das ist nicht das Selbstverständlichste. Das versteht sich nicht von allein. Deswegen großes Aufrufezeichen. Siehe, jetzt kommt ein Punkt. Siehe da, Gottes Zelt mit den Menschen und er wird mit ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen und ihr Gott sein. Die Völker Gottes, seine Völker, ein großer, ein größerer, ein weiterer Kreis, dreimal in unserem Bibeltext beschrieben, nicht von der Entscheidung der Menschen her, sondern von der Entscheidung Gottes her und von seinem Wirken. Da wird ja dreimal in diesem Text gesagt, was Gott macht. Gott in seinem Zelt bei den Menschen, dynamisch, ungetrennt. Das Zelt einerseits als eine Erinnerung an das Zeltheiligtum steht ja für die Nähe der reinen Liebe, der Gnade. Oder aber ihr nehmt das Zelt, wie ihr es kennt vom Camping. Ach, wir Deutschen, ich weiß gar nicht, so nah beieinander, Zeltwand an Zeltwand ist nichts für uns, oder? Da brauchen wir schon ganz schön Abstand. Wir wollen nicht hören, was da drüben passiert. Wir wollen nicht den Streit mitkriegen und andere Geräusche auch nicht, ne? Und deswegen haben wir es gern mit Mauern und um die Mauer des Hauses noch ein Gärtchen und da auch noch ein Zaun, also weit weg, ein bisschen die Leute auf Abstand gehalten. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ja vielleicht auch eher so ein Typ, der das alltäglich ganz gerne mag, so ein bisschen auf Abstand. Aber Gott ist ein ganz anderer. Jedenfalls, wenn ich das so deuten darf. Nur eine Zeltwand, nichts Gemauertes zwischen ihm und den Menschen. Ganz dichte bei, unmittelbare Nähe. Wird mit ihnen wohnen, ein bleibendes dabei sein, ein ungetrennt sein. Und es heißt ausdrücklich, es geht um Gott selbst, um den, wie und was er ist. Und das wird in der dritten Aussage dieses Verses ausgedrückt. Und Gott selbst wird mit ihnen und ihr Gott sein. Gott ist Gott, das ist das Ergebnis. Gott ist anerkannt als Gott. Das heißt, als der Gute, als der Gebende, als der Sinnstiftende, als die heilsame Nähe für Menschen. Das heißt, die Menschen empfinden nicht, Gott, bleib mir weg, bleib mir vom Pelz, halt dich fern. Sondern sie haben den Eindruck, rück mir nah, das tut gut. Das ist wie eine Umarmung in der Ewigkeit, ein sich wohlfühlen. Ich nenne das nicht einen kuscheligen Gott. Das ist ja nicht ein Ersatz für irgendwie so ein Plüschtier oder sowas. Ja? Aber der Gedanke ist doch der, dass wir da nicht einem harten, schon gar nicht unbarmherzigen begegnen, sondern einen, der, wie es unser Kreuz, das ja nicht einfach bloß ein Kreuz in unserer Kapelle ist, die Arme weit aufmacht, nicht um uns zu vereinnahmen, sondern um uns mit einer großen Umarmung, wenn uns das denn gut tut, zu begrüßen. Gott ist, Gott bleibt Gott. Kein Widerspruch von Seiten der Menschen, kein Versuch, ihn zu ersetzen, kein Gedanke mehr, sich ihm entgegenzusetzen oder entgegenzustellen, keine Gegnerschaft mehr, keine Feindschaft mehr. Der Mensch, gerne und ganz Gottes Geschöpf, will sagen, der Mensch, gerne und ganz lebend aus der Liebe Gottes, der Mensch, gerne und ganz dankbar und demütig. Und das heißt, ein neuer Mensch, nicht mehr so wie du und ich, nicht mehr so wie die Deutschen, die Weißen, die europäischen Völker im Verhältnis zu allen anderen, sondern wirklich beschenkt und auf Augenhöhe wissend, wir alle haben keinen Anspruch auf Gott und seine Liebe und werden alle gleichermaßen beschenkt. Und darum, weil wir liebend sind, weil wir Liebe erlebt haben, sind wir nicht mehr selbstbezogen und nicht mehr egoistisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht trennend, nicht aufteilend, nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir und die anderen, das Volk Gottes und die Völker Gottes, das ist keine Teilung mehr. Das Volk geht in die Völker über, die Völker gehen in das Volk über. Schiedlich, friedlich leben sie miteinander. Und das könnte man doch schon mal als Modell und Maßstab Jesu Christi auf Erden üben. Und wir tun das in der christlichen Gemeinschaft. Wir tun das in der christlichen Gemeinde, dass wir nicht bloß sagen, sondern leben und handeln, Bildung und Portemonnaiegröße und Status und Hautfarbe und Geschlecht und Herkunft und Abstammung und sogar die Art der Glaubensäußerung, das sind keine absoluten Werte. Absolut ist nur, weißt du, dass du Geschöpf bist und lebst du aus der Liebe Gottes. Das ist für die Zukunft keine Frage mehr. Und dann brauchen wir nicht mehr unterscheiden. Und hier müssten wir nur unterscheiden, dass das, was zum Schaden ist, eingegrenzt wird. So ist Gott präsent und er bleibt auf ewig der Heilsame und der Heilgebende. Und das kommt, so lese ich Offenbarung 21, Vers 3, bei den Menschen, bei der Menschheit, bei den Völkern positiv an. Fragt mich nicht, wann das geschieht, dass das positiv ankommt und aufgenommen wird. Heute Morgen wurde über Israel aus dem Römerbrief ein Text gelesen. Und da könnte man ja denken, das geschieht im Augenblick der endlichen Begegnung mit Gott. Dass Menschen zum ersten Mal, aber dann richtig aufgeht, was das heißt, dass es einen Gott gibt. Und ihr Lieben, das ist doch wirklich so. Unsere Art, ihn zu verkündigen, kann doch immer nur ein schwaches Abbild von der Wirklichkeit Gottes sein. Und zu Gott zu gehören, das heißt ja, innerlich von Gott berührt zu sein. Und da mache ich mir keine Sorgen, dass es diesem Gott gelingt, Menschen zu berühren, von denen wir denken, chancenlos, unmöglich. Und dann ist es doch egal, ob das im letzten Moment ist oder schon längere Zeit im Leben. Hauptsache, sie wurden berührt. Das Gottesvolk ist dasjenige, in dem sichtbar werden kann, dass das geschehen ist. Ins Herz aber kann uns nur Gott gucken. Und die Völker, das wären dann diejenigen, bei denen Gott wirksam wird, auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit. Und dass das in Offenbarung 21 in Vers 3 nicht einfach so ein Versehen ist oder so ein geistlicher Übermut, wenn da von den Völkern Gottes die Rede ist. Das wird deutlich, wenn auch weiter in zwei weiteren Abschnitten in der Offenbarung ausdrücklich die Völker und sogar die Könige auf Erden genannt werden. Das sind die Könige auf Erden, die in der ganzen Offenbarung Gott nicht nur eine lange Nase machen, sondern die erklärten Feinde Gottes sind, die Könige auf Erden. Die Feinde des Gottesvolkes, die Vernichter des Gottesvolkes. Von denen wird auf einmal erzählt in Offenbarung 21, Vers 24 und Vers 26, da sind sie und sie huldigen Gott. Und ist das nicht ein schöner Gedanke, dass Gott wirksam werden kann über das hinaus, was wir sehen und feststellen? Und darum heißt es dann in Offenbarung 22, Vers 2, da am Ende im Paradies, da ist der Lebensbaum. Und er ist da für das Gottesvolk und für die Völker. Dann werden sie alle die Gabe des ewigen Lebens erleben. Und wenn ihr fragt, warum bedürfen wir des Lebensbaums, was soll das denn sagen? Dann sage ich, das will sagen, auch für die Ewigkeit. Das, was wir Ewigkeit nennen, das, was wir Unsterblichkeit nennen, das wird nicht ein Teil von uns, in uns drin, als hätten wir dann das Unsterblichkeitsgen. Sondern das Bild ist, wir gehören bleibend zu Gott und weil wir uns von ihm nicht trennen, haben wir bleibendes, ewiges Leben. Nur mit Gott und nie in uns selbst, abgesehen von Gott, gibt es diese Ewigkeit. Aber diese Ewigkeit gilt für das Gottesvolk und für alle, die zu den Völkern gehören, den Völkern der Welt, die dann Völker Gottes sein können. Schön, wenn das für uns schon heute gilt, an uns, in uns schon heute sichtbar ist und gut, wenn wir so glauben und leben, dass es andere anzieht. Die Fernen, die Fremden, die anderen, Menschen, Völker. Gott will aller Gott sein, über Grenzen hinweg. Ihm sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen.